Wie war's? Der Podcast aus dem Berliner Ensemble mit Marion Brasch.
Heute gehe ich mit Anne Will ins Theater. Hallo Anne.
Hallo Marion.
Ich habe dich schon das ein oder andere Mal im Theater gesehen. Das ist jetzt für dich keine Ausnahmesituation, oder?
Nein, keine Ausnahmesituation. Aber ich gebe zu, dass ich nicht so oft ins Theater gehe, wie ich vielleicht gehen sollte. Und gerade das Stück heute, was du ausgesucht hast und zu dem du mich eingeladen hast, hätte ich schon gerne sehr viel länger, also schon längst gesehen und freue mich echt total.
Okay, also das Stück heute ist von Max Frisch, das heißt, es war ja ein Roman, den Oliver Rehse zu einem Stück gemacht hat. Mein Name sei Gantenbein. Mit Matthias Brandt ist ja ein Soloabend. Und warum hättest du dir das schon länger vorstellen können zu sehen?
Weil ich in der Tat Mein Name sei Gantenbein immer gerne mochte. Ich habe jetzt nachgeguckt in meinem Bücherregal. Ich habe so ein altes Taschenbuch, Surkamp-Taschenbuch, das ich mir, jetzt klingelt schon.
Ja, wir gehen gleich rein.
Das ich mir im Mai 1984 gekauft habe, steht da so in meiner Kinderschrift drin. Da war ich 17 und wir hatten in der Schule von Max Frisch Stiller gelesen und ich hatte diese Phase, wo ich mich dann so im Schneidersitz vor der Grastapete in mein Zimmer setzte und wahnsinnig wichtig guckte, als ich las und tat halt so, als sei ich sowas von die mörderintellektuelle Leserin jetzt geworden. Ich habe das damals wahnsinnig gerne gelesen, habe jetzt wieder reingeguckt, sehe, dass ich da total viele Stellen angestrichen habe, weil ich glaube, ich mich nicht so gut entscheiden konnte, was wirklich wichtig war. Und ja, insofern hat mich das ein bisschen begleitet. Und als ich dann sah, dass Matthias Brandt das als Soloabend macht, ja, habe ich gedacht, boah, das muss ich sehen, weil ich Matthias Brandt auch einen wahnsinnig tollen Schauspieler finde.
Wie wir alle.
Das glaube ich.
Genau, und dieses intellektuell in Texte gucken, das kann ich sehr gut nachvollziehen, genau in dem Alter. Wir gehen jetzt rein, gucken mehr oder weniger intellektuell auf die Bühne sieht ja keiner. Wir können ja gucken, wie wir wollen. Anne, hier ist deine Karte und dann gehen wir rein.
Danke, Marion. Freue mich.
Alles ist Fiktion, alles ist nur erfunden, alles ist nur Vorstellung.
Es ist wie ein Sturz durch den Spiegel. Mein Name sei Gantenbein. Ich stelle mir vor, mein Leben mit einer großen Schauspielerin, die ich liebe und daher glauben lasse, ich sei blind. Ich stelle mir vor, ein anderes Leben, ein Mann hat einen Unfall, Schnittwunden im Gesicht. Es besteht keine Lebensgefahr. Ich probiere Geschichten an, wie Kleider.
Eine Stunde 40 Minuten hat diese Vorstellung gedauert. Ich war mit Anne Will in Max Frischs Mein Name sei Gantenbein in der Inszenierung von Oliver Rehse, gespielt von Matthias Brandt, der etwas später auch zu uns kommen wird. Und wir haben ja vorher so ein bisschen gesprochen, Anne, du kennst diesen Roman ja schon sehr lange. Jetzt hast du es, ich glaube, es ist die erste Inszenierung tatsächlich, ist noch nie auf eine Bühne gebracht worden. Jetzt hast du dieses Theaterstück gesehen. Wie war's?
Also es war in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Ich habe riesigen Respekt allein vor der Konzentrationsleistung und der schauspielerischen Leistung, in, wie du gesagt hast, einer Stunde 40 das durchzuhalten. Und dann, klar, ich habe das Buch vor langer Zeit gelesen, ich habe mich jetzt auch an vieles erinnert, aber damals habe ich auch schon vor allen Dingen mich immer festgehangen an dieser Zwischenzeile, die auch da ja immer wieder vorkommt und die dich aber auch nach einer Weile echt, sagen wir, rausschießen kann, wenn es heißt, ich stelle mir vor. Und du weißt ja, möglicherweise ist das genauso gewollt, aber du weißt ja gar nicht, manchmal gar nicht mehr, wo du jetzt eigentlich bist, bei welcher vorgestellten Persönlichkeit, bei welcher Identität, die der Erzähler nun gerade wählt. Aber was mich grundsätzlich jetzt angeweht hat, deshalb bin ich, glaube ich, auch noch so ein bisschen matt, ich habe den Erzähler, und das habe ich, glaube ich, mit 17 überhaupt nicht verstanden, ich habe den jetzt als so traurig und verzweifelt und mit dem Leben hadernd empfunden, wie damals, glaube ich, nicht. Da dachte ich, das ist so ein riesen Möglichkeitsraum. Du stellst dir halt irgendwas vor. Du suchst dir immer wieder eine neue Identität und dann kannst du dir dein Leben fantasieren, wie du gerade willst. Aber jetzt hatte ich das Gefühl, egal wohin er sich seine Identität, seine Geschichte denkt, sie endet immer trostlos.
Das ist ja auch, was relativ am Anfang schon gesagt wird. Ne? Ja.
Ich möchte nicht das Ich sein. das meine Geschichten erlebt.
Richtig. Also vielleicht sollten wir kurz mal erzählen, es gibt diesen Ich-Erzähler ja wie auch im Roman und er erfindet sich neue Identitäten und neue Geschichten, die er für sein Leben hält.
Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.
Das wird auch gesagt, also es gibt Gantenbein, es gibt den Erzähler, dann gibt es Gantenbein, der vorgibt, blind zu sein, dann gibt es Enderlin, der diesen Ruf nach Harvard hat. Und dann gibt es Svoboda.
Ja.
Und alle lieben im Prinzip die gleiche Frau, nämlich Lila.
Und es mag ja noch geben, das weiß ich aber gar nicht, vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, eine Ursprungsidentität des Erzählers, der sich wahlweise in Gantenbein, in Enderlin, in ja, Svoboda ist der betrogene Ehemann, aber in den auch rein denkt und rein fühlt, der in seiner Wohnung lebt und alle Gegenstände dort, die wir nicht sehen, das ist ja ein unwahrscheinlich karges, ganz tolles Bühnenbild, wie ich finde. Alles ist verlassen, alles ist trostlos, schon wieder. So, und da dachte ich, das ist die erste Identität. Glaubst du nicht?
Ja, man fragt sich das. Ich hab neulich, also als ich mich so wieder ein bisschen mit diesem Stoff vertraut gemacht habe, habe ich mir so ein paar Interviews angeguckt mit Max Frisch.
Ah,
und es gibt, ja, und es gibt so eine ganz bizarre Talkshow. Da sitzt er mit Reich Ranitzky und mit Meyer, Literaturwissenschaftler, Vorname jetzt vergessen.
Hans
Meyer, genau. Und die unterhalten sich zu dritt über diesen Roman.
Welche Funktion kann möglicherweise beabsichtigt sein? Kann es heißen, dass schon Erkenntnis gewonnen wird durch Darstellung?
Frisch sitzt dann die ganze Zeit dabei und lässt die beiden reden und man hat die ganze Zeit das Gefühl, ah, interessant, wie die jetzt das reflektieren und ich weiß es oder ich weiß es nicht. Also er hat so ein fast salomonisches Lächeln die ganze Zeit. Also
ihn und selbst, er löst es nicht auf, Frisch.
Ich glaube, er löst es irgendwann auf, aber vielleicht an anderer Stelle, ich weiß nicht. Also ich habe sehr viel geguckt. Also das Netz ist voll mit wirklich bizarren Interviews aus den 60er Jahren. Ja. Und so, das ist sehr, sehr lustig. Ich fand jetzt gerade interessant, was du am Anfang gesagt hast, dass du nämlich sagst, ja, also man stellt sich ja hin und wieder selber irgendwas vor. Also gerade wenn man jung ist, stellt Klar. man sich Dinge vor und wir sehen ihm bei seiner Vorstellung anderer Identitäten zu, die meistens verzweifelt sind. Hat das nicht auch was damit zu tun, dass wir mit diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja eigentlich auch vielleicht nicht die meiste Zeit unseres Lebens glücklich sind?
Kann gut sein, aber du wünschst es dir natürlich anders. Der traurigste Moment ist ja fast, wo er sagt, man solle sich vorstellen, oder ich weiß nicht, ob er das da auch so einleitet, also so präzise habe ich mir jetzt den Text auch nicht gemerkt, aber es geht darum, dass er sagt, wie furchtbar wäre das denn, wenn du das zurückliegende Jahr nochmal genau so leben müsstest, mit allem, was dazugehört. Ich glaube, er beschreibt in Einzelheiten mit jedem Espresso, den du getrunken hast, und du musst es unausweichlich genau wieder so tun, obwohl du vielleicht schon weißt, was danach an Doofen kommt.
Und wir wissen, was folgt, wir wissen und müssen es noch einmal leben, keine Minute ist auszulassen und kein Schritt und kein Espresso. Alles noch einmal.
Du musst es alles noch mal durchleben, hast aber nicht mehr die positive Zukunftserwartung. Du weißt ja, was in diesem Jahr geschehen ist. Also im Grunde genommen wie täglich grüßt das Murmeltier, wo man irgendwann auch dachte, oh Gott, ist das furchtbar, ist das traurig. Man möchte nicht wissen, was in der Zukunft ist, was vor einem liegt, aber also ich bin so gestrickt, ich stelle es mir immer toll vor. Ich denke immer, yay, das wird super. Aber jetzt hier, die Figur glaubt an nichts mehr. So war mein Eindruck.
Ja, ja, absolut. Und, aber sie ist natürlich auch so getrieben durch die Verzweiflung des Augenblicks. Ne? Also
ja.
Er hat so Liebeskummer, er
Voll.
Ist verlassen worden und kann irgendwie keine schöne Perspektive finden wahrscheinlich.
Ja, ne? Und das finde ich, das kann ich, also es arbeitet er immer mit der Vorstellung. Also auch jetzt, als ich heute dachte, ja, ich gehe zu einer Vorstellung, dachte ich, hey, warte mal, das kommt jetzt in mehreren Abstufungen. Eine Vorstellung, in der sich ganz viel vorgestellt wird. Und jetzt, also er stellt sich in dem Moment ja, glaube ich, auch vor. Und das macht man, sage ich jetzt mal verallgemeinern, glaube ich, immer dann, wenn man besonders unglücklich ist. Man stellt sich vor, man könne sich selber entfliehen. Man könne raus aus diesem bestimmenden Gefühl von tiefem Kummer oder auch tiefer Trauer. Willst dir selber entfliehen? Das gelingt aber ja durch das ganze Stück hinweg nicht. Und das fand ich jetzt echt trostlos. Ich dachte, oh, wait a minute.
Ja, und das hast du nicht mehr so in Erinnerung.
Also, nee, ich habe es ganz anders gelesen. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, wie selbstbesoffen ich da saß und dachte, hey, ich bin intellektuell, glaube ich, weil ich lese dieses Buch so schlau. Ich habe, glaube ich, mehr geachtet darauf, wie es gemacht ist, darauf, dass es interessant ist, sich immer wieder was Neues vorzustellen. Und jetzt, also aber auch, ich meine, das Ding ist ja das, du hast gesagt, es ist bislang nicht auf die Bühne gebracht worden. Da wird dir ja eine Lesart auch durch Matthias Brandts Schauspiel angeboten. Und die schien mir verzweifelt.
Mhm. Da können wir ihn ja nachher mal fragen, wenn er kommt. Wenn man jetzt sich diesen Stoff so anguckt, also ich habe noch so andere Gedanken und Assoziationen gehabt. Also wenn man, was wir ja oft tun, also wir laufen durch die Welt, durch unser Leben und haben ja auch unterschiedliche Identitäten. Mhm. Also wir setzen Masken auf und wieder ab.
Und geben uns Rollen und verhalten uns rollengemäß.
Genau.
Vollkommen richtig.
Ja, und das ist ja auch, das wird ja auch verhandelt, ne? Auch wenn das jetzt auf so einen engen Raum beschränkt wird. Er stellt sich vor, er wäre ein anderer und hätte aber trotzdem die gleiche. Naja, also jetzt verzettel ich mich, aber du weißt, was ich meine.
Ich komme mit. Also ja? Ist es ja genau gearbeitet, ja.
Genau. Und ich habe auch so gedacht, wann sind wir eigentlich denn wirklich diejenigen, die ohne Maske da sind und ohne Rolle? Das sind wir doch eigentlich nur, wenn wir alleine sind.
Ja.
Und das ist er ja. In dem Moment, wo er sich das vorstellt, kann er sich auch diese schrecklichen Szenarien und die traurigen und verzweifelten Männer, die er ist, die er imaginiert, auch sein.
Aber er stellt sich immer Reaktionen auf sich und auf die Identität und die Rolle vor, die er sich gerade gibt. Am Anfang, er stellt sich vor, mein Name sei Gantenbein, also nicht wahr oder so, sondern er ist das jetzt. Und er geht rum, er hat sich überlegt, dieser Gantenbein ist durch einen Verkehrsunfall angeblich erblindet. Er bleibt in der Vorstellung, blind zu sein und macht einen Fehler nach dem nächsten. So, und das verhandelt er ja immer über die Reaktionen anderer. Er sieht sich beobachtet von anderen. Er möchte sich keine Schnitze erlauben. Er will nicht auffallen. Mit der behaupteten Identität eines Blinden, der aber sehen kann.
Sind Sie blind? Und er sagt, jawohl, ich bin blind. Und sieht sich um, ob man ihm glaubt.
Er ist zwar alleine, aber er denkt sich die Reaktionen der anderen und er möchte auch da sich rollengemäß verhalten.
Das stimmt. Er denkt die anderen immer mit. Und ich glaube, ich habe mir das irgendwo mal aufgeschrieben, mal sehen, ob ich das finde. Das ist ein Zitat von Matthias Brandt, finde ich jetzt nicht. Ist egal. Ich versuche das so aus Erinnerung, aber da können wir ihn auch fragen. Er braucht eigentlich immer ein Gegenüber zum Spielen, also auch um eine Reaktion zu vermuten.
Ja.
Und das ist ja der Beruf des Schauspielers, wenn er alleine auf der Bühne steht, muss er den anderen oder das Gegenüber auch mitdenken und mitfühlen. Und das finde ich total interessant, wie man das in so einer Rolle macht, die dann aus der Rolle tritt,
wie
auch immer. Ja, das ist total spannend.
Stelle ich mir auch schwer vor.
Ja, total.
Das zu spielen, ohne dass du ein Gegenüber hast, das ist ja sowieso, was ich am Anfang gesagt habe, so faszinierend. Wenn man keine Schauspielerin ist, wie ich das nicht bin, versuche ich mir das irgendwie zu erschließen über das, was mein Beruf ausmacht, sowas wie Handwerk. Das ist es aber ja nicht. Es ist Handwerk und es ist dann mehr. Es ist die Kunst. Und das aber so hinzukriegen, ohne dass du nochmal gegenüber hast, eine Art von Rhythmusgebung oder so, da ist ja nichts.
Da ist nichts. Das ist das Publikum, das wahrscheinlich dann irgendwie ja nicht mitspielt, aber ja irgendwie vorhanden ist und dem er dann auch ausgeliefert ist in bestimmten Situationen. Die gab es heute auch,
ja.
Da können wir ja auch drüber reden. Weil du jetzt deinen Beruf angesprochen hast, also du hast es ja auch mit Menschen zu tun, wenn du Interviews führst, eine Talkshow machst, die in einer Rolle zu dir kommen.
Mhm.
So. Und diese Rolle ausfüllen, mal mehr, mal weniger gut. Und du die Rolle derjenigen innehast, sie irgendwie durch dieses Gespräch zu fordern, herauszufordern, zu provozieren. Und sie müssen gute Miene zum bösen Spiel machen, du auch. Ja?
Mhm.
So. Das ist ja auch, also du siehst die möglicherweise hinter den Kulissen und dann sind die so und dann treten die vor eine Kamera und sind ganz anders. Also auch das ist ja ein Spiel mit Identitäten, mit Wahrheit, Lüge. Darum geht's ja auch. Ne?
Also ja, wobei ich würde es so wie du es beschrieben hast, kann man es vergleichen, aber dann auch wieder nicht. Also klar sind wir, oder bist du auch, wenn du mich jetzt befragst, in einer Art von Rolle und das verlangt gewisse Abfolgen und eine gewisse Technik, Handwerk und so. Wir sind jetzt nicht, wie wir wären, wenn wir zusammen auf einer Parkbank säßen oder irgendwie zu Hause am Küchentisch. Dann wären wir gegebenenfalls ganz natürlich und so. Das sind alles unnatürliche Situationen. Ein Podcast aufzuzeichnen ist eine unnatürliche Situation, nicht gar so unnatürlich wie in einem Fernsehstudio zu sein. Da findest du noch mal ein bisschen mehr, weil du dann auch noch angeguckt wirst und so. Also da sich einzubilden, man sei, wie man sei, und man präsentierte sich, wie man sich präsentiert. Nee, alle sind ja impulskontrolliert, versuchen irgendwie Sprachregelungen einzuhalten, sich möglichst gut zu verkaufen. So, dann bist du nicht, wie du bist. Das stimmt.
Das stimmt. Und aber das ist ja, was nicht aber, sondern es ist ja die Situation, die, in die wir immer geworfen sind, wenn wir uns verhalten müssen.
Ja, ne? Aber ich glaube, so funktioniert auch Gesellschaft, jetzt ganz groß zu machen.
Ja, mach's ruhig riesig groß, Anne.
Nein, wir haben bestimmte Verabredungen getroffen, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie man sich da verhält. Wir haben Regeln, an die hält man sich und man ist nicht ganz frei in all seinen Vorstellungen, um zurückzukommen auf mein Name sei Gantenbein und dieses Yay, ich lasse alles hinter mir, ich denke es mir ganz neu. Schafft aber unser Erzähler auch nicht.
Nee, schafft er nicht. Aber er hatte am Ende so diese schöne Auflösung, die keine Auflösung ist. Ne? Er wacht auf, beziehungsweise er ist in der Welt und sagt, Hunger, Durst, Leben gefällt mir.
Ja, also, ne? Da also tritt er aus dem Rahmen
da
raus.
Tritt er aus,
das ja, ist ja schön. Kommt ja auf das Publikum zu. Da kriegen wir auch eine Rolle
genau.
als Angesprochene. Und ja, eigentlich verblüffend sagt er, Leben gefällt das. Gott sei Dank. Ich meine, das hat Trost gespendet am Schluss. Dann dachte man, ja, boah.
Ja.
Eventuell geht es doch gut aus.
Ja. Du hast erwähnt, also du hast dieses Buch, du hast es heute auch mitgebracht, als du 17 warst, mit den Originalanstrichen. Ja. Was hast du dir da angestrichen? Vielleicht kannst du das nochmal...
Ja, ich kann es rausholen.
Anne greift nach ihrer Tasche. Anne greift in die Tasche und holt das Buch heraus.
Ich habe mir tatsächlich ein Zitat angestrichen, was ich für wichtig halte, immer noch. Ein Mann hat eine Erfahrung gemacht, jetzt sucht er die Geschichte dazu. Man kann nicht leben mit einer Erfahrung, die ohne Geschichte bleibt, scheint es. Und manchmal stellte ich mir vor, ein anderer habe genau die Geschichte meiner Erfahrung. Mhm. So, also ich bin 100% sicher, dass ich das Nullerwehr gerafft habe damals. Aber ich dachte, ja, klingt super, streiche ich mal an. Jetzt denke ich aber, ja genau, er hat eine Erfahrung gemacht, verlassen zu sein. Es geht ihm beschissen. Jetzt sucht er die Geschichte dazu. Das erleben wir da. Und er sucht meiner Wahrnehmung nach, also es ist nur meine Deutung, aber all is fiction, er sucht eine entlastende Geschichte und sie gelingt ihm nicht. Hm. Er kommt nicht raus aus sich.
Interessant finde ich ja auch, er zieht sich ja um, ne? Also er nimmt diese unterschiedlichen Identitäten an, wenn er Gantenbein ist, hat er diese Brille auf, die Sonnenbrille oder Blindenbrille, dann zieht er sich einen Anzug an, Smoking und dann zieht er diesen Bademantel an und wird jedes Mal zu demjenigen, der er sein will.
Aber nachlässig.
Nachlässig.
Er knöpft das Hemd nie komplett zu, es bleibt alles irgendwie so.
Stimmt.
Also es war ein Versuch wert, aber...
Genau, aber das geht so, ne? Er sagt ja, ich ziehe mir Geschichten an wie Kleider. Oder,
genau.
Ne? War das der Satz? Ich glaube, ich ziehe mir Geschichten an wie Kleider. Und das macht er ja auch und wird immer zu einem anderen und bleibt. Und das ist ja im Prinzip die Tragik auch unserer Existenz immer derselbe.
Genau, so. Du kannst den nicht entfliehen.
Ja, und ich habe gerade neulich irgendwie, kennst du diese Theorie vom Blockuniversum?
Nein.
Das ist so eine kosmologische wissenschaftliche These, dass es ein Blockuniversum gibt, ich kann das jetzt nicht genau fundiert beschreiben, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zur gleichen Zeit passiert, alles zur gleichen Zeit, nur wir sind immer dieselben. Okay. Das heißt, wir sind die gleichen armen Kreaturen, die wir sind auf dieser Welt.
Aber ist es dann logischerweise auch eine Zeitschleife? bleibst du immer stehen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann.
Toll,
ich habe das jetzt.
Du kommst hier toll mit dem Blog-Universum.
Ja, Blog-Universum. Habe ich gestern gerade irgendwie aufgeschnappt, dachte ich, das ist ja krass, weil es ist ja, ja, ein interessantes Denkmodell, was er ja in diese Geschichte auch tut. Ja. Er ist ja auch alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit.
Und nimmt deshalb auch das Präsens, glaube ich.
Genau.
Er sagt, mein Name ist Seigern, weil nicht wahr und so, sondern er will es jetzt in der Gegenwart, die er irgendwann auch anspricht, sein.
Ja, genau. Und dann gibt es, soll ich nochmal mit einer anderen These um die Welt kommen?
Okay, sehr gut, aber fürchte die Nachfrage. Pass auf.
Okay, ich bin schlecht vorbereitet. Paralleluniversen.
Ja.
Ja, also das kennst du und diese These, dass man sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, es gibt Wahrscheinlichkeitsrechnungen, dass das Universum unendlich ist, dieses Universum unsere Realität unendlich viele Male gibt, also auch uns in verschiedenen Versionen unserer selbst unendlich viele Male. Wir sind immer dieselben, aber erleben andere Dinge, was jetzt eine andere Geschichte ist, also als dieses Blockuniversum. Und in diesem Paralleluniversum kommt jetzt Matthias Brand zu uns. Wir haben gerade über Paralleluniversen und Blockuniversen gesprochen. Möchtest du da gerne einsteigen?
Und Donnerwetter.
Nee, musst du gar nicht.
Davor haben wir beeindruckt von der Aufführung heute gesprochen.
Ach, wie schön.
Wirklich.
Das freut mich.
Glückwunsch.
Naja, das ist ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, von mir kommt nicht mehr viel.
Oh. Warum?
Also ich habe ein paar Mal versucht, mich nach der Vorstellung mit Leuten zu treffen und mich mit ihnen zu unterhalten, was immer jämmerlich schief geht, weil das, glaube ich, einfach die schiere Anzahl der Worte, die man losgeworden ist, dann dazu führt, dass es eigentlich nicht mehr so viele gibt oder man nur so, also es fühlt sich tatsächlich an, als ob das Hirn auf Reserve läuft.
Ach so, aber ja. Das macht ja nichts. Also ich meine, für dich ist es jetzt blöd.
Vielleicht, nee.
Vor allem
du hättest jetzt eigentlich sagen sollen, man merkt aber keinen Unterschied zu sonst.
Man merkt aber gar keinen Unterschied zu sonst, Matthias.
Ja, genau. Nee, insofern, also ich höre euch, aber was habt ihr denn geredet über Blockuniversen?
Naja, Blockuniversum ist das, was ich gerade auch nur mit Halbwissen wiedergeben konnte oder mit noch nicht mal Halbwissen, was ich aufgeschnappt habe gestern, was ein Universum ist, in dem Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig passieren und wir aber dieselben sind.
Und ich hatte überlegt, daher kam mir ein bisschen, ob man dann in einer Art Zeitschleife ist. Und ich hatte mich in wichtigen Interpretationen des Stücks versucht und mich weht dabei so an, dass der Erzähler, so nehme ich es wahr, versucht, seiner Geschichte zu entfliehen und es gelingt ihm nicht. Wiewohl er, und deshalb ja auch im Präsens spricht, sich eine neue Identität denkt, die jetzt gegenwärtig sein soll. Mein Name sei Gantenbein. Und er findet doch nicht raus. Und ich, Marion, auch gesagt, ich habe während des Stückes gedacht, von dem ich wahnsinnig beeindruckt war. Ich finde, das haben sie unfassbar gut gespielt.
Dankeschön.
Dass ich so, mich so anwehte, wie verzweifelt die Figur ist und wie trostlos das Stück ist, weil es ihm misslingt, sich selbst zu entfliehen. So viele Identitäten er sich auch noch ausdenken mag. Und da waren wir gerade.
Es gibt aber auch natürlich genauso stark die Gegenbewegung, wo man sagen kann, und das war auch etwas, was mich an dem Text sehr gereizt hat, dass er ja im Grunde etwas spiegelt, was eine Definition meines Berufs sein könnte, des Schauspielerberufs.
Voll.
Dass man nämlich sagt, man geht in eine andere Identität, um sich selbst besser zu verstehen. Also man muss eine Außenperspektive einnehmen, um sich selbst besser zu verstehen. Wenn ich in aller Kürze erklären sollte, womit ich so meine Zeit verbringe, dann ist es unter anderem das. Und das war natürlich sehr reizvoll. Ich bin dem Text, glaube ich, das erste Mal begegnet. Wir haben das in der Schule gelesen, was ja absurd ist. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Es war mir ein einziges Rätsel. Und ganz lange habe ich dann, dachte ich, ja, nö, das ist nichts für mich. Und dann ist er mir erst vor einigen Jahren wieder sehr, sehr nahe gekommen, als ich ihn dann wieder gelesen habe nach Jahrzehnten.
Das war heute die 61. Vorstellung, haben wir gelernt.
Mhm. Wow.
Dieser Podcast heißt ja Wie war's? Wir unterhalten uns darüber, wie wir das gesehen haben, was auf der Bühne passiert. Wie war die Vorstellung für dich heute?
Ich habe sie sehr gerne gespielt. Sonntag 18 Uhr ist immer speziell, weil man das Gefühl hat, es ist so, es ist eine interessante Zeit, weil man immer merkt, die Leute wollen noch essen gehen hinterher.
Was merkt man denn dann so?
Ja, das ist,
Leute gucken
das,
auf die Uhr. Nee,
es ist erstmal eine andere, die wollen bespaßt werden, bevor sie essen gehen. Manchmal ist eine andere Konzentration, also um 8 ist eine andere Konzentration als um 6.
Ja, klar.
Und dann gibt es auch Sonntag 16 Uhr, die sind auch konzentrierter als die um 18 Uhr.
Ach, wirklich?
Ja, ja. Aber nein, die waren ja unheimlich aufmerksam dann und so. Es war schön. Ich kann das selber ja schwer beurteilen, weil ich, es hat vielleicht was damit zu tun, wie ich in den Abend reingehe, weil ich nehme mir ja nichts vor dafür, sondern es ist eher das Gegenteil dessen, dass ich versuche, mich in einen Zustand zu bringen, wo ich, wie soll ich das sagen, mich nulle und in einem möglichst neutralen Zustand die Bühne betrete und ich versuche, diesen Text durch mich durchlaufen zu lassen und bin eigentlich jeden Abend immer neugierig darauf, was der mit mir macht.
Wie sehr hat denn das mit so einer, also wenn du sagst, du nullst dich, du bist ja trotzdem ein Mensch, der irgendwie an diesem Tag so oder so ist, drauf ist,
ja,
ne?
Ja.
Den nimmst du ja mit, auch wenn du dich nullst. Wie geht das? Also wie kannst du dich da nullen, beziehungsweise welchen Einfluss hat das, was wer du bist, das hat ja auch mit Identität und wer wir sind an einem Tag und am nächsten zu tun?
Ja, ich hab ja nur mich. Also,
naja.
Also insofern, damit hat man sich ja irgendwann mal abgefunden, hoffentlich, dass das so ist. Und das ist, davon geht das aus, natürlich. Das wäre, glaube ich, fatal, diesen Abend anzugehen, schon mit so einer Attitüde, jemand anders sein zu wollen, als man ist. Dann würde das nicht funktionieren. Also man muss da schon bar bezahlen, glaube ich.
Und sich nullen, schaffen Sie das über eine Technik?
Ja, aber studieren kann man die nicht. Und das ist gar nicht so leicht, darüber zu sprechen, weil es einem einerseits ein bisschen unangenehm ist. Weiß ich gar nicht so genau, warum. Aber es ist auch, ich glaube, dass das jeder Schauspieler, es sei denn, er folgt einer Methode, was bei mir nicht so ist. Man hat das für sich selber rausgefunden, wie ein Handwerker eigentlich. Mhm. Oder jeder von uns kennt das. Jeder hat, wenn man seinen Beruf eine Zeit lang oder eine längere Zeit schon macht, für sich im besten Fall herausgefunden, wie das so am besten geht. Und das sind dann so Automatismen, die ablaufen. Aber ich merke schon, dass das ganz wichtig für mich immer ist, zum Beispiel so einen Schleusenmoment zu haben vorher. Also ich könnte jetzt nicht, so Schauspieler gibt's auch, die kommen eine Viertelstunde vor Beginn der Vorstellung und gehen sofort auf die Bühne und sagen, sie müssen das so machen, weil sie sonst nervös werden.
Ah, gut.
Ja? Ja, ja. Und das ist für mich gar nicht. Für mich ist immer so der Moment, von der Außenwelt in diese Welt zu gehen, da brauche ich sowas. Im Grunde brauche ich sowas, was bei den Fußballern der Tunnel ist.
Genau. Hätte ich jetzt auch
der Spielertunnel. Das ist ja ein ganz, ganz irrer Moment und ein irrer Ort. Also wenn man in so einem großen Stadion mal war und mal in so einem Tunnel gestanden hat, kurz vorm Spiel, das ist im Grunde genau die gleiche Atmosphäre wie bei uns.
Echt?
Und ja, und du weißt, es ist da draußen, da mulmt so irgendwas rum und es ist tatsächlich zwischen den Welten. Die Leute, die da drin sind, sind zwischen den beiden Welten.
Ja, ich glaube, die sind in einem Tunnel im Tunnel. Also haben sich selber konzentriert, gehen Dinge durch, die ihnen helfen in einer Art, ich würde glauben, auch wie in so einen inneren Rhythmus oder so eine innere Ruhe zu kommen. Das nennt man ja Tunnel, aus guten Gründen. Und dann stehen sie mit diesem inneren Tunnel im Tunnel. Also ich denke mal, so wenn man, aber bin nicht sicher, ob ich wagen soll, es zu übersetzen von dem, was Sie können.
Nur zu.
Auf das, was ich zum Beispiel sagen würde, was meinen Beruf ausmacht, dass man wie in so einer Indifferenzlage ist, dass man merkt, so, okay, ich bin richtig gut vorbereitet, ich bin alles nochmal durchgegangen, ich habe die Wörter gefunden, von denen ich finde, dass sie präzise sind, die werde ich abrufen können im richtigen Moment, sollte der Moment kommen, ich kann mich nicht auf alles vorbereiten, aber ich möchte in dieser tiefen Konzentration sein. Und dann bleibe ich da auch. Und dann lasse ich mich auch nicht mehr irritieren bis... Und dann kann ich auch, so war das bei der Sendung, die ich bislang gemacht habe, dann kann ich auch aus meinem Büro runtergehen, allen guten Tag sagen, alle begrüßen, fragen, wie so die Anreise war und so. Und dann ins Studio, du verlierst die Konzentration aber nicht mehr auf der Strecke. Mhm. So, und das ist ein schönes Gefühl. Ich habe mal früher, das fiel mir jetzt auch gerade ein, ich habe mal als Sportreporterin, Sportmoderatorin gearbeitet und habe mal einen Fehler gemacht, dass ich einem Biathleten nach einem Rennen gefragt habe, woran er eigentlich gedacht habe, als er verschossen hat in einem der Wettbewerbe, wo du dann eine extra Strafrunde laufen musst. Das heißt, du hast richtig viel Zeit jetzt plötzlich auf der Uhr und da kannst du das Rennen auch dann da auf dem, durch diesen einen fucking Fehlschuss hast du das versaut. Und dann habe ich ihn gefragt, weil er hat es dann geschafft und so, habe ich ihn gefragt, was er da gedacht hat. Und dann hat er so blöd geantwortet, dass ich dachte, was ist jetzt mit ihm los? So, und das war das Weltcup-Ende, danach gab es so eine Abschlussfeier. Dann bin ich nochmal zu ihm gegangen und habe gesagt, was sollte das eigentlich? Also ich habe gar nicht, das war doch eigentlich eine naheliegende Frage. Und dann sagte er, ja, nee, ich wollte doch nicht so unfreundlich sein, aber weißt du, mein ganzes Leben habe ich gelernt, nicht mehr zu denken. Mhm. Und deshalb, ich kann dann nicht denken. Also es wäre ganz fatal, wenn ich das täte.
Ja.
Und da habe ich echt gesagt, okay.
Ja, aber verstanden. Leuchtet doch total,
total.
Ein.
Total. Ja. Ja. Das habe ich mich auch gefragt, wenn du spielst diesen Text, der ist in dir drin, du kannst ihn abrufen und bist in der Rolle. Passiert es dann trotzdem hin und wieder, dass du abschweifst? Also, dass du an was anderes denkst oder an
Einkaufszettel.
Ja, also ich habe es mal erlebt irgendwie bei einer Lesung oder so. Ich meine, Text gelesen zum 100. Mal irgendwie. Und dass ich das vorgelesen habe, eigentlich auswendig konnte und eigentlich mit den Gedanken ganz woanders war.
Ja, klar, das gibt's.
Das gibt's.
Aber hier nicht.
Hier nicht.
Mhm. Woran hängt das? Aber nicht, weil ich gefeit wäre davor,
ja.
Sondern weil ich glaube, dass schlicht die Kapazitäten fehlen dafür. Also, es gibt die Möglichkeit nicht.
Ja.
Nur deswegen. Ich bin sonst großer Abschweifer.
Ja.
Ja. Manchmal ist das sogar ganz, ganz gut, weil das so eine Lässigkeit mit sich bringt. Mhm. Ja. Und das ist ja, also es gibt ja nichts Schlimmeres, als die Ambition zu spüren. Und das ist ja das Gegenteil davon.
Ja.
Marion hat eben überlegt, das will ich noch fragen, wie sehr fehlt Ihnen ein Gegenüber da? Weil das wäre ja zum Beispiel auch ein Moment, wo man sich leisten könnte, kurz abzuschweifen, weil der andere dran ist.
Ja, auf der Bühne fehlt mir eigentlich kein anderer, weil das sind ja mehrere andere. Aber ganz grundsätzlich fände ich es ganz gut, wenn da noch jemand wäre. beim nächsten Mal Theater spielen vielleicht. Nö, aber es gibt so einen anderen Effekt manchmal vor der Vorstellung. Es gibt immer so einen Moment davor, wo ich denke... Sag mal, das ist doch jetzt, du bist doch vollkommen verrückt geworden. Und da denke ich, ja, wann kommt eigentlich der andere, der das jetzt wirklich macht?
Ach so.
Ja? Das habe ich gelesen, das war auch im Zeitinterview, wo du von diesem Fluchtreflex gesprochen hast, dass du so kurz vorher sagst, ja genau, bin ich denn verrückt geworden? Und dann machst du es aber trotzdem. Also wo ich dann denke, ist das so ein Moment, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich kenne das auch. Und man denkt, das ist doch... Hochstapelei, was ich hier mache, das ist doch gar nicht, das steht mir doch überhaupt nicht zu, das jetzt zu machen. Das können doch andere viel besser. Und bei dir, und auch bei dir würde ich sagen, nee, ihr seid schon genau richtig da, wo ihr seid und so. Und das trotzdem hat man dieses Gefühl zu sagen, bin ich hier, kennst du das auch? Also so ein Fluchtreflex, du sagst ja eigentlich...
Ja, also ich habe auch oft gedacht so... Pff. Ich wünsche mir den Moment, wo ich den Schlafanzug wieder anhab, dass ich dann wieder zu Hause bin und die Sache ist erledigt.
Aber auch kurz vorher?
Ja, auch kurz vorher, in der Maske sitzend oder so. Dann ich mag aber eigentlich auch sich dabei zu helfen, dass du einfach behauptest, du könntest das jetzt. Das finde ich ist auch eine Technik, die zumindest bei mir funktioniert. Dass du sagst, ja gut, der ist ja hier. Also du kannst ja nicht jetzt sagen... Das soll jetzt jemand anders machen. Also das ist ein bisschen spät dann. Ne?
Ja.
Ich hatte mal einen alten Kollegen, da war ich noch ein ganz junger Schauspieler, der hat mir mal den fantastischen Satz gesagt, was ich nicht kann, mache ich mit Schwung. Und
sehr gut, ja.
Und der ist gut. Der Satz ist gut.
Sehr gut.
Ja. Hat er dir schon geholfen?
Ja, klar.
Ja.
Der stimmt auch vor allen Dingen.
Es gab eine Situation heute, wo der passen könnte. Also es gibt ja immer
Huster.
Ja, wo es Huster gibt, es Huster Hölle, oder für Schauspieler, oder? Aber wo du zurückgehustet hast. Aber ich dachte, das war der Schwungmoment, oder? War das der Schwungmoment? Ich sagte, ich huste dir
ja,
was.
Ja, da denkt man ja nicht drüber nach vorher, ja. Aber ja, es musste mal zurückgehustet werden.
Ne? Das war nicht sehr gut,
oder?
Ja, heute wirst du zurückgehustet.
Ja.
Ja, stimmt.
Also diese Unterschiede, wie du sagst, ist ein Geschenk für einen Schauspieler, ja auch so viele Identitäten zu haben, das zu machen, diesen Beruf auszuüben, aber auch in so einem Stück wie diesem ist es ja auch ein Geschenk, so viele Identitäten spielen zu können, ne? Auch wenn die alle verzweifelt sind, so wie Anne ja auch gesagt hat und so und alle traurig sind. Gibt es im Laufe der Zeit einer, der dir da mehr ans Herz wächst als der andere an einem Abend, wo du sagst, ich bin heute lieber verzweifelt mit Svoboda oder mit Enderlin oder mit Gantenbein oder mit mir selber?
Nee, ich habe da keinen Liebling. Aber vielleicht auch, weil das verschwimmt ja die ganze Zeit auch immer. Das ist ja gar nicht so leicht, da die Grenzen zu ziehen. Aber ich finde es immer spannend. Ja, aber das ist ja auch wieder, also da komme ich eigentlich fast wieder auf den Anfang zurück, wo ich sage, das ist ja auch wieder nur eine Spiegelung dessen, meines Berufs, dass ich sage, der hat für mich immer so eine ganz starke Komponente und dieser Abend eben auch, dass ich sage, das Tolle an dem, was ich da machen darf, ist, dass ich in so einem Bewusstsein durchs Leben laufe, naja, also ich lebe jetzt dieses Leben, das ich lebe. Ich lebe das auch gerne. Ich weiß aber auch, dass ich dadurch, dass ich das Leben lebe, das ich lebe, ganz viele andere Leben nicht lebe. Und das kann man ja immer, so ist man mal da abgebogen und da abgebogen. Und manchmal denkt man darüber ja auch so nach. Was wäre gewesen, wenn? Ich empfinde das immer als so eine Möglichkeit, in diese anderen Leben reinzugucken, kurz. Und das ist ja, glaube ich, unter anderem auch eine Motivation, künstlerisch zu arbeiten. Dass man das kann und tut und sich darüber Gedanken macht. Und das finde ich einfach extrem reizvoll. Das hat aber erstmal gar nichts damit zu tun, dass man das besser findet, das eine besser findet als das andere, sondern ich finde es interessant einfach. Und ich finde dieses Konstrukt so spannend, was der Frisch da gewählt hat, weil das ist ja auch erstmal gar nicht so leicht zusammenzubringen mit dieser Person, wie man sie im Gedächtnis hat, mit diesem behäbigen, verschlossenen Herrn.
Jetzt bin ich in der Rolle, ich weiß nicht wie lang, solange ich es bin, hoffe ich, dass ich sie mit Humor spiele.
Noch ein Aspekt, den ich wirklich interessant fand, ist ja, dass der Frisch und seine alter Egos, die er da entwirft, das ist natürlich ein Typus von Männern und eine Generation von Männern, mit denen bin ich ja aufgewachsen. Das ist ja der Typus, der gewissermaßen mir vorgesetzt wurde als Vorbild, an denen ich mich orientiert habe und von denen ich mich gelöst habe. Und das ist natürlich auch interessant, auf diese Art sich mit denen nochmal auseinanderzusetzen. Das ist ja keine Identifikation, sondern ich gucke mir die eher an auf diese Art.
Ja, wobei da dachte ich, eigentlich finde ich das fast überraschend zart, wie viel diese Männerfiguren von ihrer Verletzung und von ihrer Angst vor der nächsten Verletzung zugeben. Das ist eigentlich nicht das Männerbild dieser Zeit, oder?
Nee, aber das macht dann den großen Autor
genau,
aus.
Genau, richtig.
Dass der dazu in der Lage war.
Ich meine, dass die meisten Menschen vielleicht anderthalb Grundprobleme haben. Und die Aufgabe des Künstlers ist es, dieses sein Problem herauszufinden.
Was natürlich irre ist, ist diese völlig ungebrochene Egozentrik natürlich. Ja, also alles, was man ist und empfindet, ist das Interessanteste auf der Welt.
Ja.
Daran gibt es ja keinen Zweifel.
Stimmt.
Dass das alles wahnsinnig wichtig ist und ausführlich durchdacht und behandelt werden muss. Das ist ja auch spannend. Und wir sind ja schon viel mehr im Zweifel verhaftet.
Ja, stimmt.
Das stimmt. Und mit diesen Zweifeln können wir ja auch diesen Podcast ins Offene lassen. Das war die letzte Folge, die letzte Episode dieser Staffel. Wie war's? Heute mit Anne Will und Matthias Brandt. Und wir waren in Mein Name sei Gantenbein von Max Frisch, inszeniert von Oliver Rehse. Und wir haben noch eine Folge, die kommt im Sommer. Da geht es um Spielerfrauen. Und wenn man weiß, wie das BE tickt, dann weiß man, dass es nicht unbedingt um Spielerfrauen geht. Das wird dann die Sommerausgabe dieses Podcasts. Es war toll, Anne, mit dir heute im Theater gewesen zu sein. Und toll, Matthias, dir bei der Arbeit zuzugucken.
Dankeschön. Allerdings. Danke.
Dankeschön.
Danke fürs Kommen. Danke.
Und nachher, kurz darauf, setzt die Welt sich wieder zusammen. Als wäre nichts geschehen. Thank you.